gefühlstechnisch würde ich sagen, war diese Geschichte mit Amateur- und Profifußball in der Regionalliga Nord, als ich angefangen habe, sehr, sehr amateurlastig.
Flutlicht. Der Regionalliga-Podcast.
Guten Tag, moin moin und hallo. Hier sind wir wieder bei Flutlicht, dem Regionalliga-Podcast. Ich bin Stefan Freie und zu Gast heute ist Jan Lüneburg. Der Stürmer von Eintracht Norderstedt wird in wenigen Tagen seine dann 10-jährige Karriere beenden. Das heißt, er hat uns eine ganze Menge zu erzählen. Bitteschön.
Herzlich willkommen, Jan Lüneburg. Hallo Stefan, grüße dich. Jan, wir wissen, dass du am letzten Spieltag dein letztes Spiel auch machen wirst, nach 10 Jahren für Eintracht Norderstedt. Es wird das Spiel gegen den VfB Lübeck werden. Der Spielplan hat es so gewollt. Für dich vermutlich ein ganz tolles Finale und ein ganz toller Abschluss, nehme ich an.
Ja, definitiv. Ich glaube, für mich persönlich als auch für Eintracht Norderstedt ist dieser letzte Spieltag schon etwas Besonderes, weil die Kombination natürlich aus VfB Lübeck hat den Drittliga-Aufstieg dann perfekt gemacht, der Meisterschaft eventuell dann ja auch. Das heißt vielleicht auch großes Zuschaueraufkommen im letzten Regionalligaspiel.
Mehrere Tausend habe ich gehört, rechnet man sogar.
Ja, ne? Ja, ich habe es auch gehört, da soll schon ordentlich was los sein. Ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass die 3.500, 4.000 vielleicht mitkommen, oder grundsätzlich das Stadion so voll wird. Riesiges Spiel, riesiges Highlight nochmal zum Ende meiner Zeit in Norderstedt, zum letzten Spiel mit einem sehr, sehr attraktiven Gegner, mit einer sehr, sehr tollen Fanbase, die man da wirklich nur beglückwünschen kann, dass sie solchen tollen Support dort haben in jetzt 4. Liga, nächstes Jahr dann in der 3. Liga. Ganz sympathischer Verein, meiner Meinung nach. Ich glaube, das wird ein riesen Fußballfest für alle Beteiligten und ich glaube, da können wir uns jetzt schon auf den 27. Mai freuen.
Aber stell dir das mal vor, es wird ein Riesenfußballfest, es wird emotional und dann sagst du so, das war's. Macht es das nicht noch schwerer aufzuhören?
Ich habe jetzt ein bisschen Zeit gehabt, mich mit dem Gedanken anzufreunden, dass auf diesem Level einfach Schluss für mich ist, dass ich die Fußballschuhe wirklich so an dem Nagel hänge, was wirklich auch den Aufwand mit Regionalliga-Fußball bedeutet. Das ist für mich mittlerweile, habe ich da, glaube ich, einen ganz guten Grad gefunden für mich, damit klarzukommen und das auch so zu verarbeiten. Am Ende des Tages weiß ich aber, dass ich ein sehr emotionaler Typ bin, was das angeht oder generell. Und mit Sicherheit dann, wenn es dann in die letzten Minuten des Spiels geht und ich dann vielleicht ausgewechselt werden sollte, ich gehe stark davon aus, dass ich das letzte Spiel spielen werde, ja, dann kann's schon emotional werden oder wird es bestimmt emotional. Also es wird mich bestimmt nicht kalt lassen. Man denkt, man kann sich auf diesen Moment vorbereiten, wenn das aber dieser Rahmen ist, wirklich mit einer guten Anzahl an Zuschauern, also mehrere Tausend,
doch nicht.
Dann kann man es vielleicht doch nicht, genau. Ja, aber das ist, glaube ich, nochmal ein Highlight, nochmal ein tolles Erlebnis. Ich glaube, es wird sehr, sehr gute Stimmung sein. Lübeck hat ihr Saisonziel erreicht mit dem Aufstieg. Wir können eventuell auch Meister werden noch. Das ist ja auch noch möglich. Deswegen glaube ich, wird das schon ein, wenn das Wetter mitspielt, sehr, sehr schöner Samstagnachmittag.
Und was bleibt nach diesen 10 Jahren Regionalliga für Eintracht Norderstedt?
Große Dankbarkeit, dass man viele, viele Sachen erleben durfte. Was bleibt noch? Das ist
ja schon eine ganze Menge. Und wo du gerade vom Erleben sprichst, was durftest du erleben? Was fällt dir spontan ein? Was waren die Highlights dieser Jahre?
Sicherlich der erste Pokalsieg, der Hamburger Pokalsieg für den Verein Eintracht Norderstedt, als auch für mich als Spieler, als Jan Lüneburg, 2016 vom ausverkauften Haus Hohe Luftchaussee gegen Altstadt 93 mit auch 5.000 Zuschauern ausverkauft. Ein Riesenspiel gewesen, ein Riesenereignis, der Underdog aus der Oberliga Altena gegen den ambitionierten Regionalligisten geht früh in Führung, 10. Minute, wir machen Dera Toxis in dem Fall, macht in der 91. das 1-1 und ja, dann gewinnen wir noch 4-1. Riesentag, Bombenwetter gewesen, eine Riesenstimmung natürlich auch, dank der Altstadt 93-Fans. Und der erste Titel ist tatsächlich schon etwas sehr, sehr Besonderes gewesen, was natürlich auch dann dazu führte, dass man das erste Mal im DFB-Pokal teilnehmen darf, was immer so mein Ziel war, wo ich gesagt habe, das würde ich gerne erleben. Jetzt habe ich es insgesamt 4-mal erlebt, habe 4-mal den OTC-Pokal gewonnen und 6-mal das Finale gespielt, was auch immer jedes einzelne sehr, sehr schön war zu spielen. Habe auch Finals verloren. Das waren dann sicherlich vielleicht, das waren dann nicht so die Höhepunkte, aber auch die gehören, glaube ich, zu einer Karriere dazu. So positiv sie auch im Grunde für einen persönlich gelaufen ist. Das ist sie meiner Meinung nach. Ich habe die Ziele, die ich mir gesteckt habe, soweit kann ich sagen, auf dem Level erreicht. Klar, in den Jugendjahren träumt man natürlich noch von vielleicht ein oder zwei Ligen höher. Wenn man realistisch ist, und das konnte ich aber auch relativ schnell immer einschätzen, war das Limit, was ich spielen konnte, meiner Meinung nach.
Du warst bei St. Pauli in der U19, ne? Um das nochmal aufzugreifen.
Genau, in der A-Jugend bei U19, in der A-Jugend bei FC St. Pauli, habe in der A-Bundesliga gespielt. Und
da träumt man von der Bundesliga eigentlich, also von der Herren-Bundesliga.
Genau, natürlich. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch jedem da, der dann auch im...
Aber man muss auch dazu sagen, die meisten träumen, aber die allermeisten schaffen es eben auch nicht. Richtig. Das wird ja gerne mal gleichgesetzt, dass Leute, die von außen betrachten das Ganze, die sagen, ja, wenn du bei St. Pauli schon in der U19 spielst, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann bei St. Pauli in der Profimannschaft spielst, sehr groß. Aber genau das stimmt ja nicht. Ich meine, es sind 5%, vielleicht 10, die es am Ende tatsächlich dann schaffen auf die ganz große Bühne, ne?
Und da muss man ja auch schauen, was betitelt man als ganz große Bühne. Ne? Das ist
für uns schon mal die Regionalliga mit
Eintracht. Genau.
Ich aber auch mal sagen.
Genau so ist es. Genau. Also ich glaube schon, dass wir auch in Norderstedt oder generell als Regionalliga-Mannschaft, egal ob man es jetzt auf Profi Basis macht, wie manche Mannschaften in der Regionalliga, VfB Lübeck zum Beispiel, haben wir mit in Norderstedt ganz normal Abendstraining. Das heißt, wir gehen alle einem geregelten Beruf nach, haben aber trotzdem natürlich einen Trainingsaufwand, der sehr, sehr vergleichbar ist mit denen einer Profimannschaft. Mhm. Und von daher ist das natürlich schon, also ja, das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Niveau, die Regionalliga oder die Regionalligen. Als Jugendspieler träumt man natürlich trotzdem von den ersten drei, vielleicht den ersten zwei, vielleicht nur von der ersten Liga. Aber man muss da auch, wie gesagt, jeder muss da Realist genug sein. Muss es nicht, aber ich war es immer. Manche sind es nicht und die versuchen dann bis Mitte 30 irgendwie den Sprung dann zu schaffen.
Ich selber habe. Ja, du weißt es ja auch, mit wem du damals zusammengespielt hast. Wie viel sind denn da wirklich in der Bundesliga gelandet?
Also, wenn ich es jetzt mal nicht nur auf St. Pauli beziehe, sondern vielleicht auf die Hamburger Auswahl. Der talentierteste Spieler im 90er-Jahrgang war sicherlich Tunay Turun. Ganz lange für HSV gespielt, Stuttgart, Hertha BSC, jetzt in der Türkei. Hanno Behrens hat auch, glaube ich, eine beachtliche Zweitliga-Karriere hingelegt als Kapitän in Nürnberg mit dem Aufstieg, in Darmstadt der Aufstieg.
Aber du musst schon die Auswahl heranziehen, das kommt ja noch dazu. Das heißt, natürlich. St. Pauli alleine reicht ja dann offenbar nicht, um mal eben relativ spontan zu sagen, ja, pass auf, der und der ist damals
in die Bundesliga hochgekommen. Also einer hat es geschafft, das ist Dennis Daube. Der jetzt gerade seine Karriere beendet hat, habe ich gestern gelesen, bei Preußen Münster, mit dem Drittliga-Aufstieg jetzt, aber mit dem habe ich in der A-Jugend 2 Jahre zusammengespielt und der ist dann ja bekanntlich Pauli Union Berlin, ne? Ja. Viele Zweitligaspiele gemacht, der hat, da kann man sagen, der hat es ja wirklich geschafft, im Profibereich sich da auch zu etablieren.
Aber es ist nicht so einfach auf jeden Fall, das können wir schon mal festhalten, das heißt, zu sagen, ich war in der U19 bei St. Pauli und habe dann danach irgendwann angefangen bei Eintracht Norderstedt und habe 10 Jahre in der Regionalliga verbracht. Das ist jetzt per se erstmal ein ganz normaler Weg und beileibe kein Abstieg. Zudem muss ich natürlich jetzt gerade an der Stelle nochmal darauf hinweisen, du bist ein sehr bescheidener Spieler, weil du auf das Altona-Spiel, damals das erste Hamburger Pokalfinale, eingegangen bist, ohne zu erwähnen, dass du damals ein Tor geschossen hast, das A, sehr wichtig und B, sehr schön war. Würdest du mir das nochmal eben beschreiben? Ich habe es nämlich vergeblich gesucht irgendwo, was aber auch an mir liegen kann, dass ich es nicht gefunden habe. Was hast du damals gemacht?
Es stand, wie gesagt, 1-1 nach der regulären Spielzeit, dank eines Tores in der 92. Minute. Und dann sind wir in die Verlängerung und dann war schon klar, dass der Regionalligist vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Akku im Tank hat.
Als unter anderem sein Stürmer Jan Lüneburg, der das 2-1 dann geschossen
hat. Genau, ich dann auch bis zur 100. Minute und danach war mein Tank auch leer.
Ja, aber vorher hast du noch was gemacht?
Ja, in der 97. Minute kam der Ball tatsächlich über Umwegen 25 Meter vors Tor und hatte jetzt nicht unbedingt den besten Schusswinkel, weil ich ein bisschen in der Rückwärtsbewegung war. Mhm. Aber aus der Drehung habe ich den Ball ganz ordentlich getroffen und der ist dann tatsächlich oben rechts sehr, sehr hart eingeschlagen im Knick. War ein unbeschreibliches Gefühl in dem Moment. Wie gesagt, diese ganzen Emotionen im ersten Pokalsieg. Wir machen erst in der 91. Minute, machen wir erst das das 1-1 und bringen uns eigentlich erst in die Verlängerung und dann schießt man so ein Tor. Jedes andere Tor wäre sicherlich auch genauso toll gewesen vom Gefühl her. Aber das war schon sehr besonders tatsächlich, sehr besonders. Ich habe x-fache Nachrichten aufgrund des Sieges und natürlich auch aufgrund des Tores bekommen, weil es die erste Live-Übertragung beim Tag der Amateure war. Das war, glaube ich, 2016 das erste Mal.
Das passt hier wirklich alles.
Genau, und den habe ich wirklich auf gut Deutsch sehr, sehr saftig getroffen. Sicherlich ein Highlight-Tor meiner Karriere, wenn nicht sogar das Highlight-Tor meiner Karriere.
Und jetzt hast du aber immer noch nicht erwähnt, dass das Tor in der Auswahl zum Tor des Monats der ARD-Sportschau war.
Ja, das stimmt.
Kannst du das bitte mal tun, damit wir...
Ja.
Lass das nicht alles aus der Nase ziehen
jetzt hier. Dann erkläre ich es auf. Ich habe es dann auch erst tatsächlich auch erst erfahren, wo es dann wirklich in der Sportschau gezeigt worden ist. Das war dann in der Sportschau, wo die erste Runde DFB-Pokal ausgelost worden ist.
Ja.
Wo wir dann ja mit im Top waren und Greuther Fürth gezogen haben. Und da war ich glaube, ich war im Urlaub mit meiner Frau und haben uns halt die Sportschau angeschaut, weil ich die halt gerne live sehen wollte, die Auslosung natürlich. Und da habe ich das dann das erste Mal gesehen, dass auch plötzlich, weiß ich, 3 oder 4, glaube ich, kam, was dann Jan Lüneburg auf einmal steht. Und das war schon ein bisschen, war ich schon ein bisschen perplex, als der Name dann da aufgetaucht ist.
Surreal.
Klar. Tor, das weckt dann auch nochmal Erinnerungen, auch wenn man sich das zugegebenermaßen bei YouTube, ich glaube, keine Ahnung, 3 Millionen Mal schon angeschaut hatte, innerhalb von 2 Wochen oder zugeschickt bekommen hat. Ganz tolles Erlebnis. Ich kann auch gar nicht ganz, ich weiß, ich bin es nicht geworden, also das Tor ist es nicht geworden.
So unrecht, wie wir beide finden, nehme ich mal an. Ich habe es ja nie gesehen, aber ich gehe da mal schwer von aus. Ja,
richtig,
absolut unrecht.
Genau, aber ich kann auch ehrlich gesagt gar nicht sagen, wer es gewonnen hat und was für Tore da noch zur Auswahl standen. Ich bin der Meinung jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, das war Borussia Dortmund A-Jugend, A-Jugend Deutsche Meisterschaft im Westfalenstadion, ein Tor von der Mittellinie, glaube ich.
Da hast du dann mal schlechte Karten, ne? Also das ist so spektakulär, da kannst du noch so viel machen da.
Genau.
Das kannst du mal spielen. Das ist so. Pokalspiele hast du eben schon angesprochen oder die sind damit angesprochen. Ihr habt damals Greuther Fürth bekommen, das war ein Los, das man als okay bezeichnen würde, aber vielleicht jetzt nicht das Traumlos für einen Regionalligisten. Ihr habt es dann aber auch schon noch besser getroffen danach in den Jahren. Um es dir nochmal zu sagen, ich weiß es ja, Wolfsburg, Bayer Leverkusen, 96. Das sind ja schon ganz gute Namen. Ist dir da irgendwas besonders in Erinnerung geblieben oder war einfach alles erstmal gut? Wahrscheinlich, ne?
Also klar, muss man auch nicht lange drum reden. Leider sind die letzten beiden Spiele sowohl gegen Bayer Leverkusen im Jahr 21 als auch im Jahr 22 war das jetzt, glaube ich, gegen Hannover 96, soweit ich mich erinnere, oder 2021 so.
Also Leverkusen war 20 und 21
okay, dann 96, ja. Okay, waren beides natürlich jetzt Corona-Begegnungen tatsächlich, so nenne ich oder in den Corona-Jahren. Dementsprechend haben wir in Leverkusen gespielt. Das Heimrecht wurde getauscht oder das konnte man damals tauschen, weil die Auflagen im Amateurstadion zu hoch gewesen wären und man hätte keine Zuschauer reinlassen dürfen. Dann haben wir in Leverkusen sind mit dem Bus hingefahren, einen Tag vorher, haben wir dann auch auf der Anlage trainiert. Tolles Erlebnis, haben im Hotel geschlafen, was ja direkt in der Bayer Arena drin ist. Auch tolles Erlebnis, morgens gefrühstückt, gesehen, wie 44 Greenkeeper dann den Platz präparieren. Auch tolles Erlebnis. Am Ende des Tages, das natürlich in einer Arena, wo, ich glaube, es passen da ja knapp 40.000 Leute rein, 300 oder 400 Leute zugelassen waren. Ist schade halt einfach.
Auch surreal wahrscheinlich, aber in einer anderen Art und Weise. Ja,
genau. Klar hat man dann auch dann eine richtige Packung bekommen. Ich glaube, wir haben 6-0, glaube ich, verloren.
7-0. Und ihr habt kein Tor geschossen, was auch ein Vorwurf an dich ist natürlich.
Ja, natürlich. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, zur Halbzeit waren, glaube ich, schon lagen wir schon 5 Minuten und bin ich ausgewechselt worden.
Also, Wenn du 45 Minuten Zeit hast, ich meine, dann kannst du auch nicht mehr erwarten. Das ist schon klar.
Das stimmt. Nee, das ist eine Geschichte. Ich glaube, wenn das mein einziges Mal DFB-Pokal gewesen wäre, dann hätte ich da sehr dran zu knabbern gehabt, weil man wirklich sehr, sehr lange vielleicht auch für dieses Ziel gekämpft hätte und dann kriegt man ein Spiel innerhalb der Corona-Zeit in einer Bayern-Arena, was ein, wie gesagt, tolles Erlebnis war, aber vor 300 Zuschauern, das wird dem Rahmen für den Amateurverein meiner Meinung nach überhaupt nicht gerecht.
Nee.
Dementsprechend ist das absolute Highlight im DFB-Pokal von diesen 4 Spielen natürlich das Spiel gegen VfL Wolfsburg. Wie gesagt, ob es jetzt 5, 5,5, auf jeden Fall mal was ausverkauft. Bombastische Stimmung. Ich würde sagen, 2.500 Wolfsburger mit dabei gewesen, was aufgrund der Kürze des Wegs dann ja auch zu erwarten war. Fast ganz Norderstedt, alle in Rot gekleidet, habe ich noch im Kopf. Fantastisches Erlebnis, das wird einem so einer nicht mehr nehmen, tatsächlich, Gott sei Dank. Ja, auch das ein ganz, ganz wundervoller Tag gewesen in meiner Karriere. Wie gesagt, wieder tolles Wetter, tolles Fußballwetter gewesen.
Sehr 0-1 warm. Verloren nur.
Ne? 0-1, also, 0-1 ja. Verloren, genau. Rein vom Spielverlauf auch sehr, sehr spannend für die Zuschauer. Ich glaube, wir haben in der 70. oder so in einer Ecke haben wir das 0-1 bekommen. Und dann kamen wir nicht mehr zurück. Aber das ist sicherlich eins der mit tollsten Momenten in den 10 Jahren, ganz klar.
Du hast es gerade gesagt, alle in Rot gekleidet. Welche Bedeutung hat denn überhaupt diese Mannschaft in so einer Stadt wie Norderstedt?
An so einem Tag wie gegen Wolfsburg, um das aufzugreifen, ist es natürlich ein Riesenhighlight in der Stadt, klar. Also ohne, dass ich in Norderstedt lebe, hat man es schon mitbekommen, eine Woche davor, die ganzen Plakate, die Banner hingen in den Bushaltestellen, im Herold-Center, das ist das große Einkaufszentrum in Norderstedt, Plakate da gewesen mit Werbung für Spiel und so weiter und so fort. Das sind sicherlich Highlights, die dann auch angenommen werden, klar, ja. Weil es ein interessantes Spiel ist, weil auf einmal nicht mehr, ich weiß nicht, ich will jetzt kein Spieler zu nahe drehen aus der Regionalliga Nord, da spielt, sondern auf einmal kommt da halt Mario Gomez, da kommt da Jakub Blaschikowski, deutscher Meister, Pokalsieger mit Dortmund, polnischer Nationalspieler, Kastel zum Tor, belgischer Nationalspieler, also das hat natürlich noch eine andere Strahlkraft und das merkt man natürlich in solchen Spielen. Der Regionalliga-Alltag sieht natürlich mit 500, 600, 700 Leuten meistens ein bisschen anders aus als vielleicht auch früher. Ne? Ich habe in der Zeit jetzt nicht gespielt, aber wenn ich mir die Geschichten von meinem Vater anhöre, der dann auch auf einem gewissen
Niveau. Der auch bei der Eintracht, glaube ich, gespielt hat, ne?
Nee, bei der Eintracht tatsächlich nicht. Also der hat beim LSK gespielt, Hansa Lüneburg. Oder jetzt Hansa Lüneburg, früher war es ja Lüneburger SK und dritte Liga damals auch gespielt. Und da war, ich glaube, zu der Zeit, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, war dieser Amateur, der Amateurfußball noch ein anderer und hatte eine andere Strahlkraft. Glaube ich, wenn ich rein den Zuschauerzahlen Glauben schenken darf,
ja.
Mit 2000 plus Zuschauern am Wochenende, ja. Das hat sich natürlich wahrscheinlich auch durch die Möglichkeiten, die man heute mit dem Pay-TV hat, natürlich alles ein bisschen verändert.
Ja, aber da liegt doch gerade die Chance für den Amateurfußball, so sagt man doch zumindest immer, dass man sagt, der Profifußball entfernt sich immer mehr von den Menschen. Und deren Tendenz geht immer mehr zu den Regionalliga beziehungsweise zu den Amateurvereinen. Davon hast du oder dann auch eben Eintracht Norderstedt bisher noch nicht so viel gemerkt. Muss man vielleicht noch abwarten oder wie würdest du es einschätzen? Wird es diese Entwicklung womöglich gar nicht geben aus deiner Sicht?
Ich glaube, die Entwicklung geht dahingehend, dass wenn sich jemand dagegen stellt oder die Grundsatzentscheidung für sich selbst trifft, zu sagen, man möchte diesen Kommerz, der im Fußball stattfindet, nicht mehr mittragen. Ich glaube eher, dass das im ersten Step die Richtung wäre, dass dann die Leute nicht mehr ins Stadion gehen, aber nichtsdestotrotz vielleicht DAZN oder Sky oder was auch da, was es dann ja auch immer gibt, Amazon Prime gibt es ja für die Champions League auch, die das trotzdem abonniert haben und sich trotzdem das Spiel anschauen, weil es rein sportlich vielleicht einfach zu attraktiv ist. Ich glaube, es gibt wenige wirkliche Fußballfans, aber das ist jetzt nur meine Einschätzung und ich glaube, ich kann auch nur von mir reden, wie die Entwicklung des Fußballs ist, da gibt es verschiedene Meinungen zu. Ich glaube auch, dass das für den Fußball, wie es in England gelebt wird, nicht gesund ist. Meine Meinung.
Ja.
Aber
du meinst jetzt die finanzielle Seite.
Genau, die rein die finanzielle Seite, genau.
Also dass auch diese Abonnements ja sehr, sehr teuer sind
und richtig,
auch viel kostspieliger als jetzt hier in Deutschland zum
Beispiel. Richtig, und auch dass man wirklich, so ist es ja in der heutigen Zeit, dass man wirklich von Montag, man kann jeden Tag Fußball schauen, wenn man möchte. Wenn man zu Primetime, wenn man sagt, so, es ist gerade Champions League, es ist gerade auch UEFA Cup, es ist oder Euroleague heißt es jetzt, glaube ich, und dann ist auch diese Conference Cup und wie sie alle heißen. Zweite Bundesliga, das ist erste Bundesliga. Man kann sich fast jeden Tag, glaube ich, da muss man sich nicht mehr groß anstrengen, um irgendwelche Fußballspiele sich anzuschauen. Und ich glaube, das
ist auf Top-Niveau eben auch.
Genau, auf Top-Niveau. Das ist vielleicht für den einen oder anderen, der Fußball verliebt ist und auch Fußball begeistert ist, für den ist das vielleicht auch nicht schlecht. Die Menschen gucken sich das sehr, sehr gerne auch in der Häufigkeit an. Ich glaube aber, dass es irgendwann, wie in vielen Bereichen im Leben, dann einfach eine Sättigung geben wird. Früher oder später.
Und dann kommt der Amateurfußball vielleicht.
Und dann kommt vielleicht der Amateurfußball, aber auch das ist eine Geschichte. Ich glaube, dann zapfen die Leute, sagen sich dann eher, okay, oder zappen die Leute, sagen sie dann eher, Montag, Dienstag gucke ich nicht, aber Mittwoch gucke ich wieder, weil ich hab ja noch Sky. Ich glaube, das ist schwer. das muss jeder für sich selbst so ein bisschen beantworten. Ich glaube nicht, dass es dazu führen wird, dass der Amateursport in den Fokus rückt und dass man irgendwann bei Vereinen wie Eintracht Norderstedt, BSV Reden, Phoenix Lübeck und wie die Vereine alle in der Regionalliga Nord wohlgemerkt heißen, irgendwann 2.500 bis 3.000 Zuschauer haben wird. Mhm. Also ich glaube, dazu wird es nicht kommen, dazu wird es nicht führen. Lass mich aber auch gerne eines Besseren belehren.
Ja gut, nach allem, was du sagst oder was du jetzt prognostizierst, würde es ja bedeuten, noch wird der Amateurfußball sogar eher leiden unter dem Profifußball und den Vorgängen, den entzerrten Spieltagen, wenn man so will, unter der Möglichkeit, die eben diese riesige Unterhaltungsmaschine, die sie ja mittlerweile ist, dann auch bietet. Und irgendwann vielleicht wird sich das umkehren, aber nicht in einer Art und Weise, die, sagen wir mal, den Amateurfußball aus deiner Sicht jetzt zu deutlich mehr Zulauf verhilft.
Richtig, also das sehe ich so nicht. Wie gesagt, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, dass dann irgendwann vielleicht wieder 2.000 Leute an einem Sonntagnachmittag sich ein Amateurspiel anschauen. Mhm. Gibt es vielleicht bestimmt auch einzelne Vereine. Ich meine,
die anderen liegen ja auch schon genau, mal, ne? Im Westen, im Osten, da hört man ja zumindest immer davon, ja.
Genau, da ist es aber, glaube ich, vom Grundsatz her schon, da sind auch andere Vereine wieder drin, ja, wenn ich mir Rot-Weiß Essen anschaue. Ja. Da Rot-Weiß Essen...
Das wollte ich auch gerade sagen. Rot-Weiß-Essen, ja.
Mhm. Genau, oder Preuß Münster, das sind riesen Traditionsvereine. Da ist das wirklich so. Das sind halt die Fans, ne? Das sind halt die Fans, die halt, die gucken sich vielleicht keine Bundesliga an, weil sie halt vielleicht Rot-Weiß Essen oder Preuß Münster halt wirklich sympathisch gegenüberstehen und dort ins Stadion gehen, was ja aber auch eigentlich kein Amateursport mehr ist. Bei Rot-Weiß Essen sowieso nicht mehr, weil die in der dritten Liga spielen und Preuß Münster jetzt ab nächstem Jahr. Aber es gibt ja auch schon in der Regionalliga West durchaus auch Vereine, die da in Richtung Profiverein oder Profiführung ja auch steuern.
Warum eigentlich 10 Jahre bei der Eintracht? Was hat dich dort gehalten?
Familiäres Umfeld, das ist es definitiv.
Ich meine, weil das können wir ja nochmal dazu sagen, du pendelst, du wohnst in Elmshorn, wie viele Kilometer sind das etwa?
Knappe 40.
Klar, Regionalliga gibt es nicht an jeder Ecke, das ist auch richtig, aber das ist ja schon mal etwas, was man dann auf sich nimmt.
Es ist sehr familiär in Norderstedt, man weiß, was man hat in Norderstedt. Wenn man was abmacht mit der Vereinsführung zum Beispiel, da ist jetzt ja Renat Koch auch schon seit Beginn, seit 20 Jahren dann auch schon Präsident da, wird's eingehalten. Das war einfach... Perfect Match, kann man so sagen, zwischen der Eintracht und Jan Lüneburg. Ich glaube, ich bin zu einer Zeit dahin gekommen, als Torschützenkönig der Oberliga Hamburg zu dem damaligen Regionalliga-Aufsteiger aus der Oberliga Hamburg war 22, hatte richtig Bock auf die Aufgabe, ich hatte richtig Bock auf Regionalliga, Norderstedt auch und deswegen ist es auch so, dass wir das jetzt seit 10 Jahren gemeinsam da so jetzt gewuppt haben. Gab auch Zeiten, ich glaube, 2019, wo der Keine entlassen worden ist und Jens Martens dann mit Femi Smith das Trainerteam dann übernommen haben, quasi das Traineramt übernommen haben. Da ging es mal bis zum letzten Spieltag wirklich um den Klassenerhalt. Das war einmal in 10 Jahren und ansonsten, glaube ich, sind wir rein von der Infrastruktur her, 2 tolle Kunstrasenplätze zum Trainieren, tolles Stadion mit einem der besten Plätze, ich würde sagen, die besten 3 Plätzen der Regionalliga Nord. Ja, war perfekt.
Gab es ja mal die Überlegung, ist mal ein Verein an dich herangetreten? Ich meine, du bist ja nun mal im Namen, hast ja innerhalb einiger Jahre sicherlich dann auch ein Standing auf diesem Niveau erarbeitet. Gab es da nicht mal Vereine, die gesagt haben, komm doch zu uns?
Ohne da
kannst ins Detail, ja jetzt drüber reden, Jan,
ja, das ist vorbei. Ja, das stimmt. Ja, jetzt ist vorbei, aber ohne da ins Detail gehen zu wollen, so, das ist dann auch, das wird dann auch den Verein nicht gerecht, die mich dann angesprochen haben. Also es gab dann auch 2, 3 Gespräche, weil ich grundsätzlich ein Freund davon bin und immer die Meinung auch vertrete, man sieht sich da zweimal im Leben und ich finde es einfach extrem überheblich und das kommt meinem Naturell dann auch überhaupt nicht gleich, wenn man sich hinstellt und sagt, was, nee, ach, nee, mit euch will ich nicht sprechen. Man kann auch, das hat ja gar nichts mit der Beziehung zu Eintracht Norderstedt zu tun, aber grundsätzlich finde ich, sollte man sich an den Tisch setzen, weil man sich immer zweimal im Leben sieht und ist vielleicht irgendwann, so war jedenfalls damals meine Denke, der Moment kommt, wo ich vielleicht froh bin, mich mit diesen Vereinen austauschen zu können, ja. Weil vielleicht das nicht immer für ewig hält mit Norderstedt, das wusste man damals
ja klar, es besteht nicht. Ja immer die Möglichkeit, dass irgendwann auch die Eintracht gesagt hätte oder irgendwann die genau. Eintracht sagt, du, genau. Jetzt war schön mit dir, aber wir genau. würden jetzt gerne mal was anderes probieren.
Genau, und das deswegen ja. habe ich mich immer mit Vereinen oder was ist immer, also wenn ein Verein mich angerufen hat und das war halbwegs ja, in meiner Vorstellungskraft so, dass ich sage, okay, ich höre es mir zumindest an ja. und man spricht miteinander. Ich glaube, es ist auch klar, dass mich jetzt nicht unbedingt ein Kreis Ligist angerufen hat, jeden Sommer. Das war definitiv nicht so. Man hat sich zusammengesetzt, man hat sich unterhalten, aber ich habe auch immer ganz deinen Standpunkt vertreten. Eintracht Norderstedt steht, ist mein erster Ansprechpartner in allen Belangen. Und das war auch immer so. Und dementsprechend gab es für mich in diesen 10 Jahren eigentlich nie wirklich einen Moment, wo ich gesagt habe, ich überlege oder ich spiele mit dem Gedanken, Norderstedt zu verlassen.
Man weiß ja nach solchen Gesprächen oftmals auch erst, was man an dem aktuellen Verein auch hat. Und das führt dann zu den Worten Renald Kochs, du hast ihn angesprochen. Jan Lüneburg ist ein geiler Typ, immer gerade raus, nie hintenrum. Er war auch immer Leistungsträger, auch außerhalb des Platzes, aber er war kein billiger Spieler.
Man
weiß, was man hat an der Eintracht, wenn man vielleicht mit anderen Vereinen gesprochen hat. Das wollte ich damit sagen.
Ja, also Renald und ich oder Renald und mein Verhältnis ist sowieso jetzt nicht großartig besonderer als vielleicht mit anderen Spielern. Das, so weit will ich gar nicht gehen und so weit kann ich es doch gar nicht bewerten. Aber schon, wir haben halt von Anfang an, er hat auch damals, das erste Gespräch mit ihm hatte ich dann mit meinem Vater. Mein Vater hat mit Renald damals zusammengespielt. Ich glaube, war ich auch nicht auf der Welt. Irgendwo in der Auswahl, da haben wir auch was, glaube ich. Und kannten sich auch, und ich habe ja auch, ich glaube, seit der C-Jugend gegen seinen Sohn Philipp gespielt.
Du hast den Job durch Beziehung bekommen, also jetzt.
Ja, genau. Am Anfang, ja, genau.
Es ist ja noch gut gegangen am Ende.
Ich glaube schon, dass ich aber den Job bekommen habe, beziehungsweise.
Ich wollte das einfach mal ein bisschen.
Das ist auch alles richtig. Ich, wie gesagt, ihn auch schon kennen seit der C-Jugend, glaube ich, weil Philipp, sein Sohn, mit dem ich jetzt auch schon 10 Jahre zusammen spiele, mein Jahrgang ist und wir, glaube ich, seit der C-Jugend gegeneinander gespielt haben, immer, ja. Mit dem Song gegen Norderstedt. Und dementsprechend hat man sich jedes Jahr mindestens so eigentlich 2-mal gesehen, ohne dass da in irgendeiner Weise mal der Plan war, dass ich da nach Norderstedt wechsle. Das war in der Jugend überhaupt kein Thema. Aber da man sich natürlich so kannte, war es natürlich als Regionalliga-Aufsteiger zwangsläufig so, glaube ich, dass die mich kontaktiert haben und mich gerne haben wollten, damals unter Thomas Seliger. Und wie gesagt, diese Entscheidung habe ich in den letzten 10 Jahren und werde ich jetzt auch in den letzten 4 Wochen nicht bereuen. Und werde ich auch danach nicht bereut haben.
Nee, ne?
Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
In jedem Fall bist du mit einer 10-jährigen Karriere in einem Verein eine Art Ausnahme. Wie so vieles gesagt wird, sagt man auch, ja, früher waren die Spieler länger in einem Verein. Heute kann man es von Jan Lüneburg sagen und ein paar anderen, aber den meisten dann eben eher nicht. Die wechseln dann schon schneller.
Ja, hat vielleicht grundsätzlich mit der Zeit, in der wir leben, zu tun. Vielleicht sagen viele jüngere Spieler, jüngere Menschen, okay, ich habe die Möglichkeit heute, ich kann via Internet, dort stehen alle Telefonnummern, ich kann schneller Kontakt aufbauen. Viele Spieler haben in jungen Jahren einen Berater, der die Kontakte knüpft und sagt, hier, pass mal auf, ich habe hier einen, der kommt aus Hamburg, der möchte aber gerne in Bayern leben, warum auch immer, welche Beweggründe da sind. Ich suche einen Verein in der Bayernliga, in der Bayern Regionalliga, hat dann da 5 Probetrainings. Das ist, glaube ich, schon von der Flexibilität her.
Die Möglichkeiten sind größer.
Die Möglichkeiten, genau, die sind sicherlich aufgrund der Digitalisierung in der heutigen Zeit deutlich, deutlich anders als vielleicht noch vor 15, 20, 25 Jahren. Das spielt ja, glaube ich, schon mit rein. Ich in Norderstedt kann jetzt sagen, klar, ich 10 Jahre, dann haben wir aber Philipp Koch, der schon 13 Jahre in Norderstedt spielt, Juri Marxen, ich glaube 12 Jahre.
Philipp Koch muss
auch der muss sich auch erstmal so lange auf dem Niveau halten, ne? Ja. Das ist auch nicht immer damit getan. Und den Kummerfeld, also ich glaube mit 4 Leuten oder wir sind 4 Spieler jetzt, die mehr als 10 oder plus Jahre in Norderstedt spielen. Also vielleicht
das ist ein gutes Pflaster dann offensichtlich
Norderstedt. Vielleicht liegt es dann auch einfach mal an dem Verein, das kann ja auch mal sein, die halt irgendwas richtig gut macht, dass ich das Norderstedt auch auf die Fahne schreiben kann, dass dort viele, viele Spieler jetzt auch mit mir, Hamayak Boyetjan, der auch aufhört nach 8 Jahren jetzt, der im Sommer jetzt auch bisschen Intensität runterschraubt. 8 Jahre sind ja auch schon viel im Fußball. Also wir haben in Norderstedt immer eine sehr, sehr gute Kontinuität gehabt, was Spieler angeht.
So. Mhm. Ja, und das spricht tatsächlich dann für den Verein. Welche Rolle spielt Renald Koch da als Präsident? Ist das derjenige, der auch das vermittelt, dass diese, sagen wir mal, Wohlfühlatmosphäre dort existent ist, ganz offenbar?
Ja, natürlich auch. Also der spielt da mit rein. Das ist natürlich das Oberhaupt des Vereins, der Renald. Das Gesicht des Vereins hat den Verein damals, jetzt möchte ich nicht lügen, ich glaube, mit gegründet auch dann ja, ne? Und war von vornherein Präsident.
Also war der erste Präsident nach der Fusion, glaube ich. Ne?
Genau, so nach der Fusion, sagen. Genau, zum Rhein-Fußballverein.
Wir würden ihn, glaube ich, zu alt machen, wenn er irgendwas gegründet hätte von diesem Verein.
Ja, nee, okay, gut, ich meine jetzt wirklich die Eintracht. Die Eintracht ist ja gegründet worden 2003.
Ja.
Ne? Die ist ja das. Ja, das ja, schon diese, klar. Ne? Und grundsätzlich ist er natürlich das Gesicht dieses Vereins, definitiv, auch nach außen, hat eine große Erfahrung im Fußball.
Das ist gut, wenn man so jemanden an der Spitze hat, ne?
Der natürlich, mit seinem
Namen auch schon mal überzeugt, weil allein in Hamburg ist Renald Koch ja durchaus ein bekannter Name.
Natürlich, das ist definitiv so. Es ist aber auch dann so, dass natürlich durchaus auch trotzdem mal Situationen in diesen 10 Jahren gab, wo er vielleicht auch, muss man auch sagen, dann natürlich auch zurecht, oftmals ein bisschen härter auch zu uns gesprochen hat tatsächlich, weil auch einfach die Erwartungshaltung im Verein natürlich auch immer da war. Man wollte nicht immer oder haben wir auch nicht, aber um im Abstieg spielen, sondern man hat auch schon wirklich, man will einen Pokal gewinnen, man hat da auch wirklich Ziele und man muss sich auch als Spieler von Eintracht Norderstedt dann damit auseinandersetzen, dass es halt nicht nur damit getan ist, im Mittelfeld der Regionalliga rumzuspielen, sondern wirklich, dass der Verein halt auch Ziele verfolgt, kurz- und mittel- und auch langfristig, dass man halt sagt, man möchte halt wirklich dauerhaft Regionalliga-Fußball spielen, im besten Fall immer, und das glaube ich, ist durchaus möglich, unter die Top 5, 6, 7 kommen. Ich glaube, das ist.
Weil nur das dich dann auch vor irgendwelchen Abstiegssorgen bewahrt, das muss man ja ehrlich sagen. Also diese Saison ist extrem, aber selbst in den Vorjahren kann ich mich gut erinnern, wenn du da, ich meine jetzt mal ganz abgesehen von den Staffeln, die es dort gab, aber wenn du auch, sagen wir mal, 2015, 16, 17, 18, wann auch immer, wenn du da Platz 9 oder 10 belegt hast, dann lagen halt die Plätze, die dich mit einigen Sorgen haben belastet, lagen nicht mehr so weit fern. Das ist halt einfach so. Und wenn du dann, und ich finde, das ist ja das, was ich mit Eintracht Norderstedt verbinde, eine Mannschaft, die ich eigentlich immer irgendwo unter die ersten 6, 7, genauso wie du es gesagt hast, einsortiere. Also eine Mannschaft, die eigentlich ab Februar schon nicht mehr absteigen kann und die dann guckt, welchen Platz belege ich denn. Da seid ihr ja, ich glaube, man kann das ganz gut mit Rottos und Assel vergleichen. Ne? Das sind so, ja. Das ist für mich so der zweite Verein, der mir sofort einfällt in dem Zusammenhang.
Dann. Ja. Ja,
aber wo wir schon mal jetzt so ein bisschen bei der Geschichte, hätte ich jetzt fast gesagt, sind, 10 Jahre Regionalliga bedeutet vielleicht ja auch eine Entwicklung. Oder würdest du sagen, es ist eigentlich alles gleich geblieben in diesen 10 Jahren? Denn 2012, das passt ja auch ganz gut, da bist du, 2012 bist du angefangen? Nein, ne? Du bist 2013 angefangen. 2013. Genau, und 2013 seid ihr aufgestiegen, aber 2012 wurde diese Regionalliga ja eingeführt. So in dieser jetzigen Form. Ist das gleich geblieben oder machst du jetzt so ganz spontan irgendeine Entwicklung aus, was sich verändert hat im Fußball, im Drumherum, was weiß ich?
Es ist schon so, dass man grundsätzlich sagen muss, dass die Qualität der Regionalliga, und das kann man immer auch ganz explizit, immer ganz, ganz deutlich an den Zweitmannschaften sehen, meiner Meinung nach, weil da halt wirklich der Nachwuchs ja auch direkt in den Herrenfußball herangeführt wird, ist gestiegen, ist definitiv gestiegen. Beispiel ist aktuell vielleicht das beste Beispiel, der Hamburger SV. Als ich angefangen habe in der Regionalliga, damals war, glaube ich, Zinnbauer, glaube ich, Trainer, also noch bei den Amateuren, der ist ja danach zu den Profis gegangen. Mhm. Viele erfahrene Spieler gehabt, Fabio Morena in der Innenverteidigung, Christian Rahn in der Innenverteidigung, dann Jonathan Tah hochgerutscht von aus der A-Jugend, der jetzt ja auch dann einen bekannten Weg gemacht hat zum Nationalspieler. Die Qualität, auch in Norderstedt tatsächlich, ich glaube im ersten Jahr würde ich jetzt sagen, hatten wir 12, 13, vielleicht 14 Spieler, die auf anständigem Regionalliga-Niveau damals spielen konnten. So, von der Leistungs- oder von der Qualität her des Spielers. Und heute ist es so, merkt man natürlich auch im Training, die Qualität ist eine andere. Ich glaube, wir haben heute von den 25 Spielern, die wir haben, sind sehr, 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 sehr viel mehr Spieler als 14 Stück in der Lage, dauerhaft, und das damit meine ich nicht nur ein Spiel, sondern wirklich mal 3, 4, 5 Spiele, wenn sie denn gebraucht werden, auch auf dem Niveau zu spielen, weil sie vielleicht eine andere Grundausbildung haben, welche Gründe auch immer, weil das Trainingsniveau höher ist. Jetzt explizit für Norderstedt gesprochen. Also grundsätzlich glaube ich schon, dass das Leistungsniveau der Regionalliga Nord jetzt in dem Fall in den letzten 10 Jahren schon nach oben gegangen ist.
Ja, und woran liegt das? Also das muss ja irgendeinen Grund haben.
Ja, im Zweifel kann man ja immer sagen, beziehungsweise man vermutet immer, okay, das sind dann vielleicht immer die Nachwuchsleistungszentren, die einfach in ihrer Ausbildung noch akribischer sind, vielleicht noch mal ganz andere Elemente mit reingebracht haben, dass jetzt auch vielleicht der ein oder andere Verein dazugekommen ist, der vielleicht das auch im Vollprofibereich tut. Ne? Mannschaften, die vielleicht vorher eher Oberliga gespielt haben, dann jetzt in die Regionalliga aufgestiegen sind und gesagt haben, okay, wir machen den Schritt, wir gehen auf Profitum. Ich glaube, gefühlstechnisch würde ich sagen, war diese Geschichte mit Amateur- und Profifußball in der Regionalliga Nord, als ich angefangen habe, sehr, sehr amateurlastig. Mhm. Also wirklich, wir trainieren abends, alle haben Job, passt. Und ich glaube, also rein aus der Empfindung her und wenn man auch Spieler kennt, die dann auch mal bei einem vielleicht gespielt haben und jetzt wieder woanders spielen oder man sich mit denen unterhält und die vormittags trainieren, spätestens dann weiß man, dass das wahrscheinlich eher in Richtung Profitum geht, mhm, als in Richtung Amateurbereich. Und ich glaube auch, gefühlt ist es so, dass man viel, viel mehr Mannschaften hat jetzt in der Regionalliga Nord, die wirklich dann auch das anbieten, dass sie halt wirklich Profimannschaften stellen.
Insofern ist das eine völlig normale Entwicklung womöglich, ne? Du gibst den Spielern mehr Freiheiten, sich auf Fußball zu konzentrieren, auch wenn das eine beschönigte Darstellung von einem höheren Gehalt ist, von einem gewissen, von der Einführung des Profitums, aber es ist ja letztlich egal. In dem Moment, wo die Fußballer von dem Fußball dann auch leben können, können sie sich mehr konzentrieren, sie müssen nicht arbeiten, um dann abends zu trainieren, sie können mehr trainieren. Dass das natürlich sich auf die Qualität des Fußballs niederschlägt, steht ja völlig außer Frage. Insofern klar, hat es allgemein mit einer gewissen Professionalisierung im Fußball zu tun.
Ja, definitiv, auch,
das
auch
heißt, in der Regionalliga. Seien wir ehrlich, Jan, jetzt, wo es richtig Geld zu verdienen gibt, ne, da gehst du. Das ist doch, ja, hast du dir das gut überlegt?
In der falschen Zeit gespielt.
Ja.
Kann ich mit einem Nein beantworten.
Ja, klar. Und du gehst, das haben wir eingangs festgestellt mit einem Spiel gegen den VfB Lübeck, der aus deiner Sicht ein würdiger Aufsteiger ist.
Ja, definitiv. Ich habe es eingangs schon gesagt, aus meiner Sicht unglaublich attraktiver Verein, was die Fans angeht, was grundsätzlich die Rahmenbedingungen angeht, mit einer großen Strahlkraft. Dieses Jahr hätte kein anderer aufsteigen dürfen, auch wenn man die Leistung vom HSV 2 dieses Jahr wirklich hervorheben muss, die wirklich eine sehr, sehr starke Saison spielen, muss man da ganz klar sagen. Haben aber nicht gemeldet, die Beweggründe kenne ich persönlich nicht, finde das natürlich grundsätzlich aber schade, wenn dann eine Mannschaft es sportlich vielleicht schaffen würde, aber dann halt einfach aufgrund der Rahmenbedingungen halt nicht meldet.
Ja.
Daher aber trotzdem, der Verein in der Regionalliga Nord ist sicherlich der VfB Lübeck.
Und jetzt quasi als letzte Frage, du wirst keinen Fußball mehr spielen, du wirst den Fußball aber vielleicht erhalten bleiben, oder?
Ja, ich werde dem Fußball mit Sicherheit irgendwie erhalten bleiben. Ich bin grundsätzlich erstmal froh, dass jetzt etwa Pause ist tatsächlich. Also
du kannst
ich,
einfach nicht mehr, sei ehrlich.
Ich, ja, das ist also ist schon wirklich körperlich natürlich 10 Jahre auf dem Niveau ist schon hart. Das ist schon so. Nichtsdestotrotz werde ich dem Fußball versuchen, natürlich erstmal aus der Distanz zu betrachten, was diesen gehobenen Amateurfußball betrifft. Grundsätzlich, dass ich jetzt trotzdem vielleicht irgendwo hier auf dem Dorf noch ein bisschen Fußball spiele mit meinen Freunden, wieder so ein bisschen zurück zu den Anfängen gehe, mhm, und hier mich ein bisschen mitbewege, weil ich dann auch wahrscheinlich von der Körperstatur eher dann dazu neige, relativ schnell abzubauen. Ja. Ich formuliere es mal so. Das will man natürlich auch nicht mit Anfang 30. Dementsprechend werde ich mich da wahrscheinlich ein bisschen bewegen, werde mir ein paar Hobbys suchen, die bewegungsreich sind, werde die Zeit, die jetzt quasi hinten dann frei wird beim abends, werde ich sehr, sehr viel mit meiner Familie nutzen, mit meiner kleinen Tochter, mit meiner Frau natürlich. Ja. Alles das, was in den letzten Jahren so ein bisschen zu kurz gekommen ist, muss man auch
aber ganz klar. Trainer wirst du nicht, ne?
Dann das kann ich auf jeden Fall erstmal ausschließen.
Mhm. Aber vielleicht mal, irgendwie wieder so ein bisschen auf der Orga-Ebene kann man ja, vielleicht bleibt ja auch eine Verbindung zu Eintracht.
Die bleibt bestimmt mit immer oder mit Sicherheit für immer. Das kann ich so auf jeden Fall sagen. Ich werde mir mit Sicherheit auch Spiele anschauen, mal am Wochenende die Heimspiele, das nicht jedes mit Sicherheit, aber schon, wir haben ein super Team-Spirit in der Truppe und ich werde auch meine Pokerabende mit den Jungs, die wir dann ab und zu mal in der Mannschaft halt machen, da werde ich auch aufrechterhalten, definitiv die Kontakte werden da bleiben. Aber erstmal, also Trainerschein oder so steht bei mir jetzt nicht auf dem Plan ganz oben, weil ich glaube, es ist auch gut, wenn man ein Kapitel schließt, dass man das dann erstmal wirklich komplett geschlossen hat.
Du hast ja auch noch Zeit Und bei allem, was du dir dann ausdenkst, was dann in dein Leben tritt oder was auch immer du dann tust, wünsche ich dir alles Gute und bedanke mich an dieser Stelle für das Gespräch. Man sieht sich.
Gerne. Vielen, vielen Dank auch. Danke, dass ich hier Gast sein durfte und auch dir alles Gute.
Flutlicht. Der Regionalliga-Podcast.